Hallo. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf, auch wenn die Umstände besser sein könnten. Der Deutsche ist auf diesem Erdenrund für verschiedene Sachen bekannt. Fleiß, Erfindungsreichtum, Autos, die Tatsache, dass er Sandalen und Socken gleichzeitig tragen kann. Es gibt noch eine andere Sache, für die der Deutsche unter anderen Völkern bekannt ist. Wir gelten als diejenigen auf der Erde, die am meisten Angst haben, am öftesten Angst haben. Der Deutsche ist der, der sich um alles eine Platte macht, der sich tot sorgt. Das deutsche Volk gilt beim Rest der Welt als ein Volk von Besorgten. Es gibt dafür sogar einen internationalen Begriff, der dafür verwendet wird, nämlich der sogenannten German Angst. Der ist nicht neu, den gibt es ungefähr seit kurz nach der NS-Zeit. Und wie dankbar können wir sein, dass Gottes Wort nicht nur an die Menschen seiner Zeit gerichtet sind, sondern auch an uns Deutsche, dass wir es mal hören. Und der Text für die Predigt steht im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wenn er sich zu sehr darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung, schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen? Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem fragen die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Macht euch keine Sorgen. Dreimal ruft Jesus in diesem Text dazu auf. Macht euch keine Sorgen. Wie sehr wünschen sich das Menschen für ihr eigenes Leben und wie wenig entspricht das der eigenen Realität? Also eins kann ich euch sagen, wenn ich es drauf anlege, ich könnte mich totsorgen. Das Wort, das in der Bibel für Sorgen benutzt wird, lautet Merimna. Und Merimna bedeutet nicht nur sich zu sorgen, sondern das ist ein Begriff, der übersetzt so viel bedeutet wie sich beschäftigt halten. Und das passt ja auch wie die Faust aufs Auge, denn Sorgen sind sehr gut in der Lage, uns beschäftigt zu halten. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Das griechische Wort Merimna hat seinen Ursprung im Begriff Merizo. Und das heißt, übersetzt so viel wie zerteilen oder zerstücken. Das bedeutet, die Aufforderung von Jesus, macht euch keine Sorgen, lässt sich von der Wortwurzel her auch wie folgt übersetzen. Seid nicht zerteilt oder zerfallt nicht in Stücke. Wer sich Sorgen macht, ist nur ein halber Mensch. Oder konkreter, ein Gläubiger, der von Sorgen geplagt ist. Der kann nicht mehr ungeteilt mit Gott leben. Wenn Jesus davon spricht, dass man sich keine Sorgen machen soll, dann geht es dabei nicht irgendwie darum, eine positivere Einstellung zum Leben zu haben oder irgendeine Form von profaner guter Laune. Sondern Jesus ist sich vollkommen im Klaren darüber, dass es sich bei Sorgen um etwas handelt, das sehr real in der Lage ist, das Leben und den Glauben eines Menschen kaputt zu machen. Was manchen Christen gar nicht bewusst ist, Sorgen und Glaube sind nicht miteinander kompatibel. Das heißt, sie können nicht nebeneinander koexistieren. Ich kann mich nicht tief glaubend an Gott halten und mich gleichzeitig von Sorgen geplagt im Bett von rechts nach links wälzen. Eins von beiden wird immer die Oberhand haben. Unmittelbar in den zwei Versen vor unserem Predigtext sagt Jesus Folgendes: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder er wird den einen lieben und den anderen hassen, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen. So wie Jesus das hier beschreibt, erkennt man, der Glaube ist nicht dazu da, mit Sorgen leichter fertig zu werden, sondern der Glaube ist die Alternative dazu, sich Sorgen zu machen. Entweder oder. Da ist Jesus radikal. Wir haben es uns, denke ich, längst angewöhnt, beides nebeneinander existieren und kultivieren zu lassen. Wir preisen Gottes helfende Hand und Allmacht im Gottesdienst und gleichzeitig stöhnen und zittern wir unter den Ängsten und den Sorgen von dem, was noch kommen soll oder werden könnte. Das ist nicht normal. Sorgen sind das Gegenstück zu Gottvertrauen. Sie führen ausnahmslos immer dazu, dass ich Gott weniger vertraue, dass ich ihm weniger zutraue, dass man das Zweifeln beginnt und dass eine echte, lebendige Beziehung zu Jesus langsam, aber sicher immer weniger relevant und wichtig genommen wird. Sorgen sind wie ein Fluss. Sie treiben einen immer von der Quelle weg, nie zu ihr hin. Aber wer hat schon Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, wenn man Sorgen hat? Vielleicht kennt ihr den Spruch: Sich zu sorgen ist wie im Schaukelstuhl zu sitzen. Es bringt einen nicht vorwärts, aber es hält beschäftigt. Ich könnte morgens damit anfangen und ich wäre am Abend noch nicht fertig damit. Und oft genug passiert's. Ja, da wippt man den ganzen Tag vor und zurück und immer wieder das Gleiche, immer die gleichen Gedanken, die wie im Karussell vorbeikommen. Für nichts. Und das, obwohl man an Gott glaubt. Obwohl man von dem weiß und an dem hängt, dem doch alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Es sind solche Momente, in denen man merkt, dass zum Glauben so viel mehr dazugehört, als die Existenz Gottes oder die Erlösung durch Jesus einfach nur anzuerkennen und fertig. Dass Nachfolge nicht eben einfach mal so nebenher durchzuspielen ist. Es fordert uns dazu heraus, über die Grenzen unserer Komfort- und Wohlfühlzone zu gehen. Glaube ist eine echte Herausforderung, ein Wagnis. Mit so ein bisschen, ach du liebe Jesus, wie man so ein bisschen vielleicht noch aus der Kinderstunde kennt, kommst du im Leben nicht weit. Wenn ich es bis zum Ende schaffen will, wenn ich nicht ersaufen will in den Sorgen, im Weh und im Ach dieser Welt, dann brauche ich einen Herrn, dessen starker Arm nie müde wird, der weder schläft noch schlummert. Ich brauche einen Vater im Himmel, der für mich streitet, damit ich stille werden kann. Und ich brauche einen Erlöser, der mir Stecken und Stab ist im finstersten Tal, dass ich es überhaupt durchschaffe. Wenn ich das nicht in Gott sehen oder erhoffen kann, wie um Himmels Willen soll ich dann Jesus begreifen können, wenn er sagt, macht euch keine Sorgen? Was die Aussage so herausragend macht, ist, wo das sich nicht Sorgen anfängt. Nämlich bei den Grundbedürfnissen. Was soll ich essen? Was soll ich trinken? Was soll ich anziehen? Also das absolute Minimum, das Leben überhaupt erst möglich macht. Da traut sich Jesus, sich hinzustellen und zu sagen, also selbst darüber braucht ihr euch absolut keine Sorgen zu machen. Ich weiß nicht, ob das Sorgen sind, mit denen ihr jeden Tag aufwacht, dass ihr nicht wisst, was ihr essen, trinken oder anziehen sollt. Auch wenn ihr das vielleicht mit einem Nein beantwortet, die Aussage, die Jesus hier macht, geht noch viel tiefer. Dahinter steht nämlich eigentlich die Erkenntnis, die daraus folgt, ja, wenn ich mir nicht mal um meine Grundbedürfnisse Sorgen machen muss, also das Wichtigste, ja, dann brauche ich mir im Endeffekt überhaupt nichts mehr Sorgen zu machen. Vollkommen richtig. Wenn Jesus bei den Grundbedürfnissen anfängt, dann ist es völlig logisch, dass es auch für alles andere gelten muss. Gott zu vertrauen beginnt nicht erst ab einem Mindestmaß an Wohlstand oder Lebenssicherung, sondern von Anfang an. Denn es geht im Leben um viel mehr als solche Dinge. Jesus stellt die Frage an seine Zuhörer selber. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Reden wir doch mal drüber. Ist es das? Um welche Sonne kreist mein Leben tatsächlich? Ist Christus der Steuermann meines Lebens oder sind die Sorgen, Ängste und Probleme die Strömung, die meine Fahrtrichtung beeinflussen? Man kann die Frage, die Jesus stellt, auch anders formulieren, nämlich ist das Leben damit gerechtfertigt, dass wir unsere Bedürfnisse stillen? Oder geht es bei der Tatsache, dass wir existieren, vielleicht um mehr als das? Essen ist schön, keine Frage. Essen kann Luxus und Notwendigkeit in einem sein. Aber es ist nicht der Grund, warum wir geschaffen wurden. Es ist auch keine Sünde, gut aussehen zu wollen. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens ist mit der morgendlichen Auswahl meiner Kleidungsstücke nun mal nicht beantwortet. Das Leben mit Gott funktioniert auch, ohne dass man sich jeden Tag Sorgen machen müsste, wie es werden wird, was sein könnte. Und als Beispiel dafür gibt Jesus seinen Zuhörern zwei Beispiele. Als erstes, schaut die Vögel an. Die machen nichts von dem, was wir Menschen tun. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, die haben keine Scheune. Und trotzdem fallen die nicht einfach tot vom Himmel. Weil Gott sie versorgt mit dem, was sie täglich brauchen. Genauso auch die Lilie. Die spinnt nicht, die webt ihre Kleidung nicht selber, die hat kein Geld, um sich irgendwo Klamotten zu kaufen. Und trotzdem sieht die besser aus als König Salomo, der mehr Gold hatte, als er ausgeben konnte. Jesus nennt diese Beispiele nicht, damit der Mensch zu der Erkenntnis käme, dass er sich zurücklehnen kann, weil Gott ja alles macht. Die Gleichnisse von Vogel und Lilie sind kein Gleichnis vom Lohn des süßen Nichtstuns. Auch ein Vogel muss jeden Morgen ausfliegen und für sich oder seine Kinder Nahrung suchen. Aber dass er sie findet, das liegt daran, dass Gott dafür sorgt, dass auch was da ist. Ein Vogel denkt nicht an morgen. Der sitzt nicht zur Abenddämmerung auf dem Ast und macht sich die Platte. Oh Gott, wer weiß, ob es morgen noch Käfer gibt. Was mache ich, wenn nicht? Die Blume auch. Sie wächst und blüht ja nicht vom Nichtstun. Auch Pflanzen arbeiten. Wasseraufnahme, Photosynthese und andere Stoff- und Energiewechselprozesse. Eine Blume ist nicht faul, auch wenn die sich nach außen hin nicht bewegt. Aber dass sie bekommt, was sie braucht, Wasser aus der Erde, Licht von der Sonne, das liegt ja nicht an ihrer eigenen Schaffenskraft, sondern daran, dass Gott die Bedürfnisse in seiner Schöpfung berücksichtigt hat. Und sie jeden Tag das bekommt, was sie braucht, um blühen zu können. Es sind Beispiele aus der Schöpfungsordnung Gottes, die Jesus hier nimmt, um zu zeigen, dass ein Leben ohne Sorgen möglich ist und dass das funktioniert. Wenn Gott schon die fette Meise draußen auf der Dachrinne und die Lilie draußen auf dem Feld versorgt, die wir kaputt treten, wenn wir drüber laufen, ja, wie viel mehr will er denn für uns sorgen, die wir viel wertvoller sind? Sich zu sorgen verändert rein gar nichts. Es macht uns nicht klüger oder weiser. Es ist uns weder Hilfe noch Stütze. Es verlängert unser Leben um keine einzige Sekunde. Sorgen sind ein Luxus, seine Lebenszeit und seine Kraft zu verschwenden, die eigentlich nur Heiden vorbehalten sein sollte. Weil die haben ja nichts. Aber es gibt eine Ausnahme. Eine Sorge, ein Beschäftigthalten, die nimmt uns Jesus nicht ab. Und das ist die Sorge um das ewige Leben. Das ist in den Augen das wirklich Relevante, um das es im Leben geht. Selbst die Sorgen um die Stillung meiner Grundbedürfnisse verblassen angesichts der Frage, wo werde ich sein, wenn es hier zu Ende geht. Jesus sagt nicht einfach, macht euch keine Sorgen und fertig. Tatsächlich macht er uns ein Angebot. Er sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Was Jesus hier verspricht, ist Folgendes. Wenn du zuallererst, vor allem anderen, nach mir und nach meiner Sache fragst, wenn du dich statt um deine Sorgen um mich drehst, dann will ich im Gegenzug dafür Sorge tragen, dass du nicht zu kurz kommst. Das ist ein super spannender Ansatz, denn Jesus stellt es hier anders dar, als wie wir es gerne hätten oder wie wir es uns gerne vorstellen. Wir erwarten, Gott kümmert sich um mich und meine Probleme, damit ich dadurch Zeit und Ressourcen habe, mich für Gott einzusetzen. Jesus sagt es ja genau umgekehrt. Kümmere dich zuallererst, vor allem anderen, um Gott und er wird sich im Gegenzug um das kümmern, was du für ihn links liegen lässt. Sorgen sind für Jesus also nichts, was ich nicht haben dürfte. Sie sind auch nichts, was ich verdränge und wo ich Glauben so tue, als hätte ich keine, weil ich bin ja Christ. Sorgen sind da, die kommen auch immer wieder und sie müssen irgendwo hin. Die Herausforderung besteht aber nicht darin, dass wir sie mit Gott lösen, damit es danach weitergehen kann, sondern darin, dass wir sie Gott abgeben und stattdessen die Kraft und Zeit dafür aufbringen, was wirklich wichtig ist. Im Vertrauen darauf, dass Gott sich darum kümmert, was ich losgelassen habe. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ich mit Gott über meine Probleme rede oder ob ich sie ihm gebe und auch dort lasse. Das ist schon allein aus dem Grund sehr herausfordernd, weil Gott dadurch etwas von uns erwartet, zu bekommen, was jedem von uns lieb und teuer ist. Kontrolle. Die eigenen Sorgen tatsächlich bei Gott zu lassen, fällt darum so schwer. Wir wollen Probleme lösen und sie nicht abgeben. Wir wollen kontrollieren, nicht vertrauen. Wir wollen sehen und nicht warten. Wir wollen wissen und nicht hoffen. Jesus erwartet, dass wir Prioritäten im Leben setzen. Und je nachdem, welche das in unserem Leben sind, geht es uns auch. Bin ich ein Konsumchrist, dessen Glaubensinhalte nur nach dem fragen, was Gott für mich tun kann, was er für mich sein will, was ich von ihm erwarten darf? Oder will ich bereit sein, zuerst nach dem zu fragen, was wirklich zählt? Meine Arme nach meinem Erlöser ausstrecken und dadurch an jedem Tag sagen zu können, solange du nur bei mir bist, frag ich nicht nach morgen. Denn die Alternative dazu wäre, dass das Leben und was es mit sich bringt, dazu führt, dass wir zerteilt würden, in Stücke zerfallen voller Sorge und uns in Sorgen und in Ängsten vor dem, was noch kommen soll oder könnte, auflösen wie eine Brausetablette im Wasserglas. Solche Christen gibt es zu viele. Bleibt zum Schluss die wichtigste Frage von allen. Wie schaffe ich das, wozu Jesus uns hier aufruft? Wie kriege ich es hin? Ich sage euch heute den direktesten Weg, den es dafür gibt. Und zwar, indem man es tut, so wie es da steht. Bevor jetzt einige von euch innerlich mit den Augen rollen und sagen, du bist mir jetzt aber keine Hilfe gewesen, lasst mich versuchen, kurz zu erklären, wie Glaube funktioniert. Ich stoße immer wieder mal auf die Überzeugung unter Christen, die sagen, dass Glaube bereits im Vorfeld notwendig wäre, damit wir das tun können, was Jesus sagt. Und das ist so einfach nicht richtig. Es gibt Dinge, für die ein Glaube von vornherein absolut notwendig ist, damit es funktioniert. Die meisten von ihnen spielen aber in der, wenn man sie so nennen will, geistlichen Champions League. Dämonenaustreibung, alle Arten von Wundern, die Gott durch Menschen wirkt, also von Sofortheilungen über Vermehrungswunder, das konnten ja nicht nur die Apostel, das gibt es heute immer noch. Dafür ist aber Glaube von vornherein notwendig, sonst geht gar nichts. Aber die allermeisten Dinge auf dem Weg der Nachfolge, da steht am Anfang nicht die Forderung oder die Erwartung seitens Jesus, dass Glaube dafür da sein muss. Lebendigen, tragfähigen Glaube, den lernt man ja nicht auswendig. Glaube entsteht nicht dadurch, dass ich ein und dieselbe Sache zum 10.000. Mal gehört habe. Und Glaube wird auch nicht automatisch stärker, je länger ich lebe. Glaube entsteht durch die reale Erfahrung, die man im eigenen Leben mit Gott macht. Weil man seinem Wort und seiner Wahrheit dahinter auf der Spur ist. Also noch einmal, brauche ich Glauben, um das tun zu können, wozu Jesus hier aufruft? Nein. Wenn am Anfang aber kein Glaube gefordert ist, ja was denn dann? Ganz einfach, Mut. Starker, tragfähiger Glaube entsteht nicht, weil ich jeden Sonntag im Gottesdienst sitze, sondern weil man den Mut aufbringt, die Komfortzone des eigenen Glaubens zu verlassen und Jesus herauszufordern. Echter Glaube entsteht, weil der Mensch sagt, okay, ich versuche jetzt das, was Jesus hier gesagt hat, so gut ich eben kann, im eigenen Leben umzusetzen. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob Jesus nicht geschwindelt hat. Und das Wunderbare dabei ist, Jesus hat damit überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich weiß definitiv, dass das ein Verhalten gegenüber von Jesus ist, worauf er sich mit Freuden bei Menschen einlässt. Steht dann Jesus so da und sagt, endlich. Endlich, da ist mal jemand, der nicht einfach nur versucht, alles zu schlucken, nur weil ich es gesagt habe. Endlich, da ist einer, der es wirklich wissen will, der es drauf ankommen lässt, um zu erfahren, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Jemanden, der mich prüfen will. Das wird richtig spannend, das wird richtig gut. Das ist genau das, was Jesus bei Menschen sucht, wonach er lechzt, was er sich wünscht. Es ist genau das, was Glaube ausmacht. So funktioniert er. So kann er wachsen. Wie unsinnig und wie faul ist es denn, die Erwartung zu haben, Glauben bereits zu besitzen, bevor man sich dem stellt, wozu Jesus uns ausruft. Wo soll der denn bitte herkommen, wenn nicht durch die Bereitschaft, es drauf ankommen zu lassen und der Erfahrung, die dadurch kommt, dass man Gott im eigenen Leben wirklich begegnet. Was Jesus sagt, klingt für viele oft zu schwer, zu unmöglich. Vielleicht auch deswegen, weil wir von ihm immer alles erwarten und von uns eigentlich nie irgendwas. Aber wer den Mut hat, von seiner geistlichen Couch mal aufzustehen, wer bereit ist, Jesus beim Wort zu nehmen und es mal drauf ankommen zu lassen und prüfen will, ob er die Wahrheit gesagt hat oder ob es nur ein verträumter Schwärmer gewesen ist, der wird in seinem Leben an den Punkt kommen, an dem er in dem Aufruf von Jesus, macht euch keine Sorgen, keine unrealistische oder verträumte Vorstellung mehr sieht, sondern eine reale Erfahrung mit dem lebendigen Gott in seinem eigenen Leben. Denn wie kann ein Mensch behaupten, Gott zu kennen, wenn sein eigenes Leben kein lebendiges Zeugnis davon ist, dass Gott hält, was er verspricht? Darum macht euch keine Sorgen darüber, was ihr essen oder trinken oder was ihr anziehen sollt, sondern strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du kennst uns ganz genau. Wir brauchen dir gar nicht vormachen. Und du weißt, wie einfach wir uns manchmal den Glauben wünschen oder vorstellen. Dass wir von dir so viel erwarten, dass du vorangehst, dass wir Nutznießer deiner Gnade und Liebe sind und uns passiv zuschauen, wie die Zeit vergeht. Und wie wir merken, wenn wir uns eigene Leben schauen, wie schwer es ist, sich nicht zu sorgen. Sich nicht von dem, was in der Welt oder im eigenen Leben passiert, hin und her werfen zu lassen. Herr Jesus Christus, du hast die Wahrheit gesagt. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Aber du nimmst es uns nicht ab, deine Worte auf die Probe zu stellen. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Ich bitte dich, dass du uns Kraft gibst, dass du in uns immer wieder von neuem ein Feuer entzündest, das uns dazu bringt, Herr, deinen Worten Glauben zu schenken, dass wir uns aufmachen und die Erfahrung mit ihrem eigenen Leben zu machen. Und dass wir uns nicht hinter irgendwelchen geistlichen Sitzmöbeln verstecken und darauf warten, dass wir Glauben haben, bevor wir einen einzigen Finger krumm machen. Ich danke dir und ich lobe dich dafür, dass du Geduld hast und dass du uns vor allem anderen lieb hast. Das trägt uns. Dir sei Ehren in Ewigkeit. Lass uns zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.